PH 88.4, das Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen auf PH 88.4.
Das hast du aber schön gesagt.
Was laberst du?
Das ist äußerst fragewürdig.
Freisprecher auf PH 88.4.
Hallo und herzlich willkommen zum Freisprecher mit mir Jan und mit mir im Studio sitzt heute Leon. Hi Leon.
Hallo Jan.
Heute geht es um was, was wir alle jeden Tag machen, und zwar geht's ums Schlafen. Aber die Sendung soll auf keinen Fall langweilig werden. Und damit das nicht passiert, frage ich dich erstmal als erstes, Leon, was ist denn Schlaf für dich?
Schlaf für mich ist so eine Art Standby-Zustand, ein wunderbarer Standby-Zustand, also wo mein Körper in den Standby geht quasi und sich alles, ja, ich weiß auch nicht, spielt sich alles im Kopf, also ja, Schlafen findet ja nur im Kopf statt. Das heißt, für mich geht der Körper in den Standby.
Also ich muss sagen, ich schlafe auch mit dem Rest vom Körper.
Ja, okay, vielleicht bin ich jetzt schon zu sehr aufs Träumen fixiert, aber dein Körper macht ja trotzdem nichts, außer seine grundlegenden Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Der Puls geht runter, die Atmung geht runter.
Aber das ist, genau das ist Schlaf für mich, nämlich Ich-Zeit. Also Zeit sich für mich nehmen, damit ich mich entspannen kann. Also man redet ja immer hier von Work-Life-Balance. Für mich, ich brauche ganz viele Sachen nicht, so mit irgendwelchen Hobbys oder sowas. Solange ich genug schlafen kann, ist das für mich auf jeden Fall erstmal genug Ich-Zeit, damit ich mich regenerieren kann und abschalten kann.
So habe ich es noch gar nie betrachtet. Auch ein spannender Aspekt. Aber stimmt, man ist ja voll auf sich selbst konzentriert und es gibt nichts anderes da draußen mehr. Im Idealfall.
Im Idealfall. Ich habe den Professor Dr. Riemann von der Uniklinik in Freiburg getroffen. Der ist dort Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt für Schlafregulation und Schlafstörung. Und den habe ich auch mal gefragt, was für ihn Schlaf ist.
Schlaf ist kein Koma, keine Bewusstlosigkeit. Schlaf ist ein Zustand, der unterbrochen werden kann von außen. Schlaf ist ein Zustand, bei dem wir unbeweglich sind und bei dem wir auch zum gewissen Grad, sehr unterschiedlich, das Bewusstsein verlieren dabei. Schlaf hat wahrscheinlich mehrere Funktionen. Es ist erholsam, regenerativ, es ist wichtig für das Immunsystem, es ist wichtig für unsere psychische Gesundheit, es ist wichtig für die Erholung und für den Stoffwechsel.
Für die Erholung, hast du es gehört?
Aber selbstverständlich, ich höre ja zu, wenn du hier was abspielst, hallo?
Für die Erholung, aber darauf möchte ich auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Wenn ich nicht gut geschlafen habe oder zu wenig geschlafen habe, geht es mir immer richtig beschissen. Also so, dann fühle ich mich auch krank, obwohl ich eigentlich gesund bin. Wie ist denn das bei dir?
Geht mir genauso, vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel einfach zu wenig schlafe. Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie... Also Schlafmangel ist für mich, als hätte ich eine Nacht durchgezecht, nur ohne wenigstens den Spaß des Alkohols und des Suffs gehabt zu haben. Aber ansonsten fühle ich mich exakt so gerädert, teilweise wie als hätte ich einen Kater. Also ich kriege Kopfschmerzen, ich bin unendlich schlecht gelaunt und absolut nicht leistungsfähig.
Man kommt, also es sind auch die einfachsten Sachen, wenn man müde oder übermüdet ist, die man dann einfach nicht mehr auf die Reihe bekommt.
Aber
also
so gar nicht.
Sei es, dass... ich mir nicht mehr helfen kann, wenn ich meine Schuhe zubinden muss und es einfach gefühlt dreimal so lange dauert. Ja. Oder ich irgendwie einen Termin erinnern muss und dann in meinem Handy nachschaue und auf dem halben Weg zum Kalender schon vergesse, was ich eigentlich da wollte. Und dann stecke ich es weg und dann fällt mir wieder ein, ich wollte ja einen Termin nachschauen und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Und das ist so ein richtiger Teufelskreis. Man kommt einfach auch nicht raus, bis man geschlafen hat.
Das stimmt. Aber das mit der schlechten Laune, finde ich, sieht man besonders gut an kleinen Kindern. Weil die können ja voll gut drauf sein und sie spielen und alles ist gut. Und plötzlich gibt es so einen Punkt, so zack, und dann sind die von jetzt auf gleich von fröhlich auf richtig, richtig anstrengend, weil sie drüber sind, weil sie müde sind, das selber nicht merken, weil sie ja auch noch nicht artikulieren können, dass sie jetzt schlafen müssten oder weil man ja nicht schlafen will, wenn zu viel passiert.
Ich glaube, das ist aber auch was erwachsene Menschen von Kindern unterscheidet, dass erwachsene Menschen sich den Schlafmangel gezielt aussuchen können und Kinder das noch nicht so gut steuern können. Aber hören wir mal, was der Professor Dr. Riemann denn zu Schlafmangel sagt.
Schlafmangel hat natürlich eine ganze Menge Auswirkungen. Es gibt natürlich Untersuchungen zum Schlafentzug. Es gibt sogar einen Weltrekord im Schlafentzug, das waren über 260 Stunden. Das hat jemand freiwillig gemacht. Man dürfte solche Experimente nicht machen, das ist unethisch. Wir wissen, dass man schon nach 24 Stunden Schlafentzug, also wenn man eine Nacht nicht schläft, massiv eingeschränkt in der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit ist. Eine Studie hat zeigen können, wenn Sie eine Nacht durchmachen am nächsten Morgen, entspricht Ihre Leistung im Fahrsimulator demjenigen eines Menschen, der 1,0 Promille hat. Also ist deutliche Konzentrations- und Leistungseinschränkungen. Wenn es chronisch wird, spricht vieles dafür, dass Schlafmangel, also nicht, dass man jetzt wochenlang nicht schläft, aber eine Stunde über Jahre oder Monate, dass es dazu führt, dass man letztendlich sich das Gewicht verändert, dass man zunimmt dabei, dass man erhöhtes Risiko hat, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden, aber auch psychische Erkrankheiten zu entwickeln. Aber Schlafentzug, ich meine, das findet sich natürlich auch im Folterhandbuch von Guantanamo, was man sich im Internet angucken kann. Man hofft natürlich, die Widerstandskraft der Gefangenen zu brechen dadurch. Das heißt, dass Leute eben Aussagen machen oder Dinge verraten, die sie eben sonst nicht verraten. Und Schlafentzug ist in gewissermaßen, ich sage mal in Anführungszeichen, eine sanfte Folter, weil sie keine Spuren hinterlässt. Andere Foltermethoden hinterlassen natürlich Spuren, grässlicherweise. Schlafentzug nicht. Und was man tut, ist, dass man die Leute tagelang in hellem Licht in ihren Zellen lässt, also in gleißendem Licht, und dann zum Teil wirklich wahnsinnig laute Rockmusik einspielt. Und das ist extrem unangenehm.
Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr unangenehm ist. Aber ja, nochmal zurück, was er am Anfang gesagt hat. 260 Stunden ohne Schlaf.
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich schon nach, also ich habe das mal als Jugendlicher oder Anfang 20-Jähriger öfter gemacht, fast jede Woche, dass ich quasi den Donnerstagabend weggegangen bin. Wir haben die Nacht durchgemacht, also wenn dann die Kneipen zugemacht haben, sind wir dann weitergezogen zu den Freunden und haben dort weitergemacht, und ich bin am nächsten Tag am Freitag dann wieder zur Arbeit gegangen, ohne auch nur eine Stunde geschlafen zu haben, und spätestens nach 4 Stunden, nein, nicht mal, nach 3 Stunden oder so habe ich angefangen, also bei 3 Stunden Arbeiten, habe ich so Halluzinationen gekriegt. Also wirklich, wo die Sinne verrückt spielen und ich denke, irgendwas passiert, was gar nicht real ist, und sehr fahrlässig, weil ich habe ja auch in meiner Ausbildung mit Maschinen gearbeitet und so, also eigentlich voll daneben. Aber wie gesagt, wenn ich schon nach einer Nacht nicht schlafen so total neben der Spur bin und eigentlich nicht zu gebrauchen bin, dann kann ich das nicht verstehen, wie ich auch nur eine weitere Nacht überstehen kann.
260 Stunden, um das mal in Kontext zu bringen, das sind über 10 Tage.
Keine Ahnung, wie man das
über 10 Tage nicht schlafen. Wie soll das funktionieren?
Ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie ohne Hilfsmittel in Anführungszeichen funktionieren kann. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, vielleicht dann einfach als geplante Folter, wie es dann auch in Guantanamo passiert, dass du dann in einem Raum sitzt, der einfach ultra hell beleuchtet ist. Du hast auch einfach keine Möglichkeit, dich hinzulegen wahrscheinlich. Und du alle 5 Minuten irgendwie AC/DC auf voller Lautstärke eingespielt kriegst nach 3 Tagen.
Ja.
Aber da, also so Folter, Schlafentzug als Folter, das stelle ich mir auch wirklich sehr unangenehm vor. Weil irgendwann checkst du ja auch einfach, also bist ja kognitiv einfach irgendwann gar nicht mehr in der Lage, irgendwas zu verstehen.
Ja, das hat er ja auch beschrieben. Ich meine, wenn unsere geistige Leistungsfähigkeit heruntergesetzt wird durch den Schlafentzug, dann ja, kann ich ja potenzielle Geheimnisse nicht mehr für mich behalten oder keine Ahnung. Also ich denke, dass alles dann eben nicht mehr bewusst geregelt werden kann vom eigenen Körper und dadurch ja, man halt vielleicht so dann an Informationen kommt.
Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass wenn ich mit Schlafentzug gefoltert würde, auch einfach irgendwann alles zugeben würde, einfach nur, damit das einfach aufhört. Damit es aufhört, denn
das ist ja das Wesen der Folter.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, dann bei allen Foltermethoden das Problem, dass du ja gar nicht weißt, ob das jetzt zugegeben wurde, weil das wahr ist, oder ob das einfach ausgedacht ist, damit die Scheiße aufhört.
Deswegen verstehe ich auch nicht, warum wir es nach wie vor so, also wir in Anführungszeichen sind ja auch demokratische Staaten, wenden diese Prinzipien an, also von daher, ich verstehe es vom Prinzip her schon nicht.
Anderes Thema, einschlafen.
Besseres Thema, danke.
Einschlafen, wie machst du das beim Einschlafen? Was ist dein, hast du eine Routine?
Ich habe so eine gewisse Routine, die ändert sich immer mal wieder. Aber was ich mache ist, bevor ich schlafen gehe, ich lüfte nochmal ausführlich, mindestens meinen Schlafraum, also wo ich mein Bett habe. Ich reduziere Lichtquellen, sage ich jetzt mal. Also ich habe dann nur noch so eine kleine Leselampe am Bett an. Und ich versuche wenigstens eine halbe Stunde, spätestens bevor ich schlafen gehe, nicht mehr auf Bildschirme zu starren. Also nicht mehr aufs Handy. Ich mach's Tablet aus, wenn ich abends zum Beispiel eine Serie geguckt habe oder sowas. Und das heißt, wenn ich dann im Bad war, Zähne geputzt habe und so weiter, dann gucke ich nicht mehr auf Displays und ich lese dann noch, bevor ich einschlafe.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich lüfte auch noch mal vorm Schlafen, einfach weil diese kalte, frische Luft mir so ein bisschen auch Ruhe gibt.
Mhm.
Und dann vielleicht es unter der Decke noch ein bisschen gemütlicher ist, als es vorher schon war. Und dann klar, Zähne putzen. Ich habe auch noch so eine Knieschiene, die muss ich dann auch vorher noch putzen.
Die habe ich auch,
und,
spannend.
Wow. die muss ich dann auch vorher noch putzen und dann lege ich mich ins Bett und meistens höre ich dann sogar noch ein Hörbuch, aber das mit einem Timer, und wenn ich merke, dass das dann ausgelaufen ist nach einer Viertelstunde, dann drehe ich mich nochmal um und dann ist auch Feierabend für mich.
Ja, ich mache es eher so, dass ich quasi entweder so lange lese, bis ich übers Lesen fast einschlafe, also wenn du halt einen Satz dreimal lesen musst, ist klar, reicht so langsam. Oder wenn es zu lange dauert mit dem Lesen, sage ich halt auch irgendwann mit dem Blick auf meine Uhr an der Wand, jetzt reicht's, Licht aus, und dann quasi, ja, so ein bisschen gezielt zu sagen, so jetzt fahre ich mal komplett runter.
Ja, bei mir ist es auch manchmal so, dass ich dann aber auch in sozialen Netzwerken versumpfe. Das ist ein bisschen ein Problem. Vor allen Dingen auf YouTube, wenn dann ein Video läuft und dann denkt man sich, ach, eins kannst du noch schauen. Und die sind ja immer nur so 5-6 Minuten lang. Und dann schaust du aber 5-6 davon und dann war es dann doch wieder eine halbe Stunde, die du damit verbracht hast, eigentlich dich vom eigenen Schlaf abzuhalten.
Ja, kenne ich.
So, der Professor Dr. Riemann hat natürlich auch etwas zum Einschlafen gesagt. Mal sehen, wie das so klingt.
Der Punkt ist natürlich, es gibt die Menschen, die keine Probleme haben beim Einschlafen. Und das ist sozusagen ein automatisierter Prozess. Wir alle haben unsere Abläufe, unsere Routinen. Man wird gegen 11, 12 müde, man putzt sich die Zähne, man liest nur ein bisschen und dann schläft man ein. So ist es gut und dann sollte man sich auch keine Gedanken drüber machen. Aber natürlich gibt es 1000 Gründe, die einen wach halten: Lernstress, Schulstress, Prüfungsstress, Beziehungsstress etc. Und dann grübelt man. Und es ist meistens nicht produktiv, gerade wenn es so beim Einschlafen ist, weil man dann oft da in so Katastrophengedanken kommt. Und da gibt es natürlich Entspannungstechniken. Es gibt die progressive Muskelentspannung nach Jakobson, kann man an vielen Volkshochschulen lernen, auch in der Uni. Es gibt das autogene Training, es gibt Atemtechniken, es gibt Yoga, Meditation. Also da gibt es eine Bandbreite an Techniken, die sinnvoll sind. Man darf sich nicht erhoffen, dass das reinhaut wie eine Bombe, also oder wie ein Schlafmittel, zack, bumm, man ist weg, sondern das sind Dinge, die muss man üben dann 1, 2, 3 Wochen und dann kann man sich das Einschlafen dadurch auch wieder verbessern oder erleichtern. Also für die Leute, die wirklich gestresst sind und nicht abschalten können, am ehesten die progressive Muskelentspannung, weil das ist relativ handfest, da muss man Übungen machen, anspannen, locker lassen und das hat einen unmittelbaren Effekt. Autogenes Training etc., das setzt oft voraus, dass man sich schon gut entspannen kann und für jemanden, der es halt nicht kann, ist es dann nicht so gut geeignet.
Das ist dann natürlich ein Problem, wenn man eh schon Probleme damit hat, sich zu entspannen und dann sich entspannen soll. Also wenn man, ich glaube, wenn man gestresst ist und jemand sagt einem, entspann dich doch mal, so, das funktioniert einfach nie.
Ja, das ist nicht, wie das funktioniert, das stimmt. Aber im Prinzip wäre für mich Einschlafen, also Schlaf ist ja, wir hatten es ja ganz am Anfang, eine Form der absoluten Entspannung, wo man sich quasi selber komplett loslässt. Und das ist eben nicht für alle Menschen gleich einfach. Das habe ich auch sozusagen über mein Leben hinweg, hat sich das auch verändert. Also ich konnte zum Beispiel als Kind 2, 3 Stunden lang nicht einschlafen und irgendwann nach der Jugend, mit den 20ern sozusagen, klappte das irgendwie besser, obwohl ich jetzt nicht sagen kann, was ich konkret geändert habe. Außer, dass ich mit dem Grübeln vielleicht irgendwie besser zurechtgekommen bin. Also, dass man es üben muss, sich das Grübeln irgendwie, das Grübeln abzuschalten, spätestens sobald man ins Bett geht. Also, dass quasi der Ort des Bettes, sage ich jetzt mal, der ist, wo man das ganze andere rauslassen muss.
Ich glaube, das ist sehr schwer. Und das ist ja auch das, was der Dr. Riemann gesagt hat, dass wenn Leute eh schon gestresst sind, also wegen Lernen oder wegen Beziehungen oder wegen Geld oder irgendwelchen anderen, dann ist ja dieses Grübeln genau in den Momenten, wo du keine Einflussnahme von außen hast durch irgendwie Reize oder Unterhaltung oder sowas, dann bist du ja bei dir, dann kannst du dir ja mal zuhören und dann dir zu sagen, so, aber jetzt habe ich mal Sendepause, ist, glaube ich, sehr schwer.
Das ist sehr schwer, aber ich glaube, auch das kann man üben. Also sowohl, dass es irgendwie so einen örtlichen Aspekt hat, wie ich das jetzt gerade versucht habe zu beschreiben, oder aber, indem man sich nicht permanent voll dröhnt, um diese Probleme, die man ja einfach hat in seinem Leben, ständig von sich wegzuhalten und sie dann einen überfallen, wenn man dann schlafen will. Also ich glaube, ja, ich meine, es ist normal, wenn man hat seine Phasen, wo man gestresst ist, geht mir jetzt gerade auch so, Ende des Studiums, du musst eine Masterarbeit schreiben, kommst nicht zu Rande oder sowas und dann liegst du im Bett und denkst, oh, und dann geht's Problem erst richtig los, aber wenn einen das ständig begleitet, glaube ich, dann hat man so ein grundsätzliches Problem, wo man einfach mal ran muss.
Und da gibt es viele Menschen, die so ein grundsätzliches Problem haben, die dann sich nicht mit progressiven Muskelentspannungen helfen oder autogenem Training, sondern mit Schlafmitteln. Hast du denn schon mal Schlafmittel ausprobiert?
Einmal hat man mir Johanneskraut-Tabletten verschrieben und ich habe mir die Packungsbeilage durchgelesen und dachte mir, das ist irgendwie cringy. Ich habe es da einfach gelassen. Ich war öfter mal im Krankenhaus und wenn man zum Beispiel 9 Tage am Stück liegen muss, wird man irgendwann einfach nicht mehr müde zum Schlafen. Und da ich aber einfach nachts aufhöre zu atmen, darf ich auch keine Schlafmittel nehmen, wie ich dann gelernt habe. Deswegen habe ich mit Schlafmitteln an sich gar keine Erfahrung. Wobei ich sagen muss, Gott sei Dank. Also ich habe Gott sei Dank meine anderen Wege gefunden.
Ich habe noch nie Schlafmittel genommen, aber ich glaube, es gibt relativ viele Menschen, die das schon auch einfach brauchen. Also die sich an Schlafmittel schon auch so sehr gewöhnt haben, dass sie ohne nicht mehr einschlafen können. Und da habe ich den Professor Dr. Riemann auch nochmal gefragt, was er denn so von den frei verkäuflichen Schlafmitteln hält.
Für die Medikamente, die man in der Apotheke oder sogar in der Drogerie bekommen kann, das ist das Baldrian und Ähnliches in die Richtung. Die Sache ist die, wenn man das hart wissenschaftlich analysiert, nach gewissen Kriterien, so kommt eigentlich raus, dass diese Medikamente nicht wirken. Ja, oder sie wirken nicht besser wie Placebo, das muss man sagen. Und Placebo hat häufig auch einen Effekt von 30-40%. Also insofern sollte man sich nicht davon zu viel erwarten. Die wissenschaftliche Wirkung ist nicht gesichert. Aber ich weiß es natürlich auch aus meiner Praxis, beim einen oder anderen wirkt es einfach. Und wenn es jetzt sozusagen rezeptfrei ist, kann es auch keinen Schaden anrichten und dann hätte ich auch kein Problem damit.
Ja, aber was ist dann mit den Schlafmitteln, von denen ich zumindest dachte, dass man weiß, dass sie einen zum Beispiel abhängig machen von dem Mittel, dass ich jetzt nur noch schlafen kann mit dem Mittel oder dass es so kommt, dass die regelmäßige oder dauerhafte Einnahme eines Schlafmittels dafür sorgt, dass dein Schlaf auch schlechter wird. Was ist damit?
Ich glaube, das sind dann ja die Verschreibungspflichtigen. Er hat jetzt ja von so Sachen gesprochen wie Baldrian-Tropfen, die du ja in der Apotheke einfach bekommen kannst. Johanniskraut auch, glaube ich. Mhm. Und da ist es ja, fand ich jetzt erstaunlich, dass das jetzt schon seit Generationen von Menschen benutzen diese Schlafmittel als Einschlafmittel und dann kommt jetzt heraus, es wirkt nicht besser als ein Placebo.
Ja gut, aber ein Placebo ist ja nicht nichts. Du musst ja mal bedenken, 30%, das ist gewaltig. Und wenn es dann wenigstens nicht schadet, ja dann so what?
Aber man muss auch sagen, ist doch super, wenn das als Placebo funktioniert, denn dann musst du dir nicht irgendwelche Keulen reinfahren, um einschlafen zu können, sondern eigentlich kannst du froh sein, du nimmst dein Baldrian und glaubst dran, dass es funktioniert und du schläfst ein. Was ist das denn für ein geiles Gefühl dann?
Ja, das ist einfach super,
mit
ja.
Mit dem Wissen, okay, also das Problem ist jetzt, glaube ich, wir beide wissen jetzt und auch ihr da draußen wisst jetzt, dass das vielleicht nur ein Placebo-Effekt ist, aber vielleicht vergesst ihr den Teil dann wieder und dann könnt ihr auch wieder mit Baldrian-Tropfen euch beruhigen und einschlafen.
Zumindest kann man es mal ausprobieren.
Was ganz viele Menschen, glaube ich, kennen in Deutschland, ist das Schlafen unter Alkoholeinfluss.
Ja, so mit warmem Bier vorm Schlafen gehen oder sowas.
Ja, ich glaube gar nicht, also das weiß ich nicht. Ich spreche jetzt einmal davon, dass wenn man nach einer Party einschlafen will, dann habe ich immer das Gefühl, ich lege mich ins Bett und ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie ich eingeschlafen bin. Aber ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die vorm Schlafen gehen nochmal so ein Schlückchen Wein trinken, weil es dann einfach ein bisschen besser wegschlummert.
Ja, aber ich weiß nicht mal, ob man, also man kennt das ja so oft, ist auch so ein bisschen Bourgeoisie, man trinkt eben jeden Abend sein Viertel oder sowas und hat dann quasi en passant vielleicht diesen Effekt und macht es vielleicht jetzt nicht nur zum Schlafen, aber ja, irgendwie so eine Alkoholroutine quasi, die sich manche Menschen...
Ja. Und das kann gefährlich sein und das sagt auch der Professor Dr. Riemann.
Alkohol hat einen beruhigenden, entspannenden, sedierenden Effekt. Es hat auch einen stimulierenden Effekt. Und selbstverständlich kann man kann sich bewusstlos trinken natürlich, was extrem gefährlich ist. Aber Alkohol wird vielerorts so als Schlummertrunk gesehen. Ja, also so einschlaffördernd. Das ist wahr, das ist auch so. Nur ist es so, dass Alkohol die Wirkung verliert, wenn man dauerhaft einsetzt. Das heißt, wenn man wirklich gezielt Alkohol zum Schlafen einsetzt, hat man das hohe Risiko, dass man immer mehr die Dosis steigern muss, dass der Alkohol irgendwann nicht mehr wirkt oder dass man dann alkoholabhängig wird, was eine gravierende Krankheit ist. Und das andere Problem, was auch viele junge Leute schon merken, ist, selbst wenn man mäßig Alkohol trinkt, man schläft schneller ein, aber das Durchschlafen wird ein Problem, weil die Alkoholwirkung nachlässt. Also der Alkohol dämpft sozusagen die Aktivität von Nervenzellen, das beruhigt, man kann besser einschlafen. Aber wenn nach 3-4 Stunden die Alkoholwirkung weggeht, dann gibt es eine überschießende Reaktion im Gehirn und man kann förmlich sozusagen sich eine Durchschlafstörung antrinken. Also insofern Alkohol als Schlafmittel definitiv kein Weg.
Also er hat jetzt ja zwei Sachen gesagt. Zum einen, dass wir, wenn wir Alkohol nutzen, um regelmäßig damit einzuschlafen, dass wir eine Abhängigkeit davon entwickeln können, wie von jeder anderen Droge oder jedem anderen Medikament, das wir täglich nehmen auch. Und zum anderen, dass man sich damit sogar eine Schlafstörung antrinken kann. Ist dir das auch schon mal aufgefallen, Leon, dass du, wenn du getrunken hast, am nächsten Morgen relativ früh wieder aufgewacht bist?
Nicht mal am nächsten Morgen. Also ich schlafe unter Alkohol, kann ich sogar auf einer Küchenanrichte sitzend einschlafen, mitten im Satz. Ja, okay, funktioniert super mit dem Einschlafen, aber ich habe das Gefühl, dass ich nach spätestens 3 Stunden oder sowas dann wieder aufwache und dann auch nicht mehr gut einschlafen kann.
Das ist dann wahrscheinlich diese überschießende Reaktion im Kopf, wenn dann die Sensorik da oben wieder freigeschaltet ist, der Alkohol abgebaut ist und wo dann erstmal noch eine neue Party im Kopf stattfindet, weil die ganzen Reize endlich durchkommen.
Wahrscheinlich das und dann kommt ja noch dazu, dass Alkohol die Nierentätigkeit anregt, weil der Körper den Giftstoff ja wieder rausspülen möchte. Das heißt, ich muss dann auch permanent aufs Klo. Das kommt dann auch noch erschwerend hinzu und das ist ja nun wirklich nicht förderlich für die Schlafqualität.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, mir geht es dann so, selbst wenn ich um 6 ins Bett gegangen bin, wenn ich die ganze Nacht durchgefeiert habe, aber ich getrunken habe, dann bin ich um 9 wieder wach und dann kann ich auch erstmal bis zum Nachmittag hin nicht mehr schlafen.
Aber liegt das nicht auch an so einer gewissen Routine, die der Körper ja hat? Also wenn du immer, keine Ahnung, um 11 ins Bett gehst und um 8 aufstehst, dann bist du ja, zumindest geht es mir so, auch zu ungefähr den Punkten müde und zu den Punkten auch wieder wach.
Aber selbst wenn mein Rhythmus ein anderer ist, also ich wache dann vor meiner normalen Aufwachzeit auf. Also wenn ich sonst um 10 aufstehe, wache ich um 9 auf und wenn ich sonst um 7 aufstehe, wache ich um 6 auf. Und ich komme aus da einfach nicht raus. Das ist immer das Gleiche. Nach Alkoholgenuss am nächsten Morgen bin ich einfach vor meinem Wecker wach. Immer.
Ja, ist halt blöd.
Und dann auch noch diese Übernächtigung, die dann dazu kommt, plus Kater. Ich glaube, dann ist man wirklich sehr, sehr unleistungsfähig.
Was ab und zu mal okay ist, aber ja, es ist definitiv nicht geeignet.
Ganz neu ganz neu auf dem deutschen Schlafmittelmarkt und Entspannungsmittelmarkt ist CBD. Hast du davon schon mal gehört?
Nein, tatsächlich nicht. Was ist das?
CBD, das heißt ausgeschrieben Cannabidiol, also Cannabis, kommt von der weiblichen Hanfpflanze, wird da ein Alkohol gewonnen, sehr ölig, der dazu beitragen soll, dass man sich entspannt und ein bisschen runterkommt. Und das Ganze soll sehr viel ungefährlicher sein, als wenn man Cannabis rauchen würde. Und es liegt daran, dass, also es soll daran liegen, dass eben der THC-Anteil einfach komplett wegfällt. Also dieses Aufputschende, das, was diese dann auch gesteigerte Wahrnehmung vielleicht macht, das soll alles wegfallen. Nur dieser entspannende Teil vom CBD, der soll vorhanden sein. Und da habe ich auch mal gefragt, weil das ja jetzt eine relativ neue, neues Mittel ist, um einzuschlafen, was denn die Wissenschaft von CBD hält und was Professor Riemann uns dazu sagen kann.
Absolut in im Moment, ehrlich gesagt, ich bin auch mal gefragt worden, oder beziehungsweise es rief mich die Frau oder Freundin eines Patienten an, der gekifft hat zum Schlafen, also illegal, ob wir ihm das nicht verschreiben können, dann müsste er sich nicht auf dem Schwarzmarkt. Die Sache ist die, es ist ein unheimlicher Hype im Moment, das wird als Allheilmittel für alles angesehen, da gibt es auch, man denkt immer, ach, das sind die Guten irgendwie und irgendwie, ach, Cannabis, CBD, da stecken genauso industrielle Interessen dahinter, also Verkaufsinteressen dahinter und ich habe mir die neueste Literatur angeguckt, dazu auch erst kürzlich und wenn man sich das anguckt, gibt es eigentlich keine überzeugenden Studien, die sagen würden, das wäre ein tolles Schlafmittel. Genauso, ich finde es genauso wie beim Baldrian. Ich kenne die Leute natürlich, die drauf schwören und sagen, bei mir hat es super gewirkt. Aber der wissenschaftliche Test ist halt, dass man wirklich mal 100, 200, 500 Menschen untersucht und dass man es mit Placebo vergleicht. Und da kommen bislang keine überzeugenden Unterschiede raus.
Also CBD hält wohl das Versprechen nicht, dass es in die Welt hinausgerufen hat. Wirkt anscheinend genauso gut wie Baldrian und das wirkt
wie ein Placebo.
Und ich glaube, damit ist man dann auch eigentlich gut bedient, wenn es denn wirkt. Vielleicht wirkt der ja als Placebo CBD besser als Baldrian. Dann kannst du ja umsteigen, wenn du es brauchst. Du brauchst es ja offensichtlich nicht, Leon.
Nein, 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 ich brauche das Gott sei Dank nicht. Aber ist es denn überhaupt in dem üblichen Joint enthalten?
Ja.
Okay, das heißt, wenn ich kiffe, dann habe ich sowohl den
den aufputschenden und den runterbringenden Anteil.
Okay. Habe ich jetzt noch nicht so gemerkt, aber...
Das kommt wahrscheinlich dann aber auch wieder auf das Gras an, das du konsumierst. Also da gibt es bestimmt auch, wie es jetzt auch Pflanzen gibt, die nur CBD ausgeben. Pflanzen, die nur oder die einen höheren Anteil an THC produzieren. Was wahrscheinlich für die grasrauchende Gemeinschaft unter uns das Attraktivere ist.
Zumindest für die meisten wohl der Grund, dass sie überhaupt kiffen. Nun gut.
Du hast gemeint vorher, du kannst, dir kann es passieren, dass du im Schlaf aufhörst zu atmen.
Ja.
Warum?
Das ist eine gute Frage. Warum, das weiß ich selber nicht. Also es gibt ja Krankheitsbilder, wie zum Beispiel das obstruktive Apnoe-Syndrom. Das ist dann sozusagen die gesteigerte Version dessen, was ich mache. Also ich kann mal bis zu 2 Minuten im Schlaf aufhören zu atmen und dann mache ich so und ich wach dabei aber nicht auf. Also
du merkst das auch gar nicht.
Ich merke das nicht. Ich hole selbstständig Luft und ich sag jetzt mal, sollte es mal der Fall sein, dass mein Blutsauerstoff unter 90% fällt, was ja eigentlich nie passieren sollte, dann wache ich auch auf.
Also aber du hast jetzt kein Gerät an deinem Finger, das den Blutsauerstoff die ganze Zeit misst und dann anfängt zu piepen.
Das habe ich, wenn ich mal eine Narkose gebraucht habe, für OPs zum Beispiel. Dann werde ich überwacht, dann habe ich auch Sauerstoff für die erste Nacht, damit der Pegel gar nicht erst fällt. Weil du eben mit Narkosemitteln nicht selbstständig reagierst. Also dann ist ja dein ganzes neurologisches System runtergefahren. Aber wenn ich jetzt sozusagen ganz normal schlafe, habe ich da keine Auswirkungen. Das heißt, ich habe zumindest noch nicht dieses schlimme Krankheitsbild, wo du dann tatsächlich diese Maske brauchst zum Schlafen, damit du überhaupt schlafen kannst. Also ich habe einen Bekannten, der hat zum Beispiel immer erzählt, er kriegt nichts mehr auf die Reihe. Also es wurde dann so schlimm, dass zum Beispiel sein Studium den Bach runtergegangen ist. Und wie wir uns dann unterhalten haben, habe ich dann mal gesagt, ey, ich höre zum Beispiel nachts auf zu atmen und wenn mir das öfter passiert, dann wache ich morgens gerädert auf mit Kopfschmerzen. Dann hat er festgestellt, oh scheiße, bei ihm ist das auch so. Und dann ist er aber Gott sei Dank zum Arzt gegangen und bei ihm wurde das dann festgestellt. Das heißt, er braucht jetzt diese Maske und seitdem geht es ihm auch viel besser.
Jede Nacht?
Immer wenn er schläft.
Immer wenn er schläft, also auch wenn er Mittagsschlaf macht.
Ich weiß gar nicht, ob er das tut, aber dann also, sollte er es auch.
Theoretisch.
Dann sollte er es auch tragen, ja. Weil du ja eben, dein kompletter Stoffwechsel wird dir runtergefahren, auch deine Atemfrequenz. Und bei manchen Menschen sorgt es halt dafür, dass sie sich selber nicht mehr mit Sauerstoff genügend versorgen.
Da bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass mir das erspart bleibt.
Ich hätte das selber gar nicht festgestellt, wenn man mir nicht, da war ich noch ein Jugendlicher und ein Teenie, da haben wir bei Freunden übernachtet und ich bin eingeschlafen, die haben weitergequatscht und irgendwann, weil ich halt, ich sag jetzt mal, vernehmlich atme, nicht unbedingt immer schnarche, aber ja, plötzlich war dieses Atemgeräusch halt nicht mehr da. Und sie haben sich gefragt, ob sie mich jetzt wecken sollen. Und das ging gefühlt halt ewig. Und irgendwann haben sie mich geweckt und meinten, boah, du hast aufgehört zu atmen, Hilfe, Hilfe. Und dann, ja, sonst wüsste ich davon gar nichts.
Ja, besser so rum, als dass du irgendwann aufhörst zu atmen und dann Hops einfach geht. Mal aufgehört hast.
Gott sei Dank nicht bis jetzt.
Kommen wir mal vom Atmen weg zu Schlafphasen. Mhm. Schlafphasen, ich persönlich habe ganz lange gedacht, ja, Schlafphasen, also ich schlafe halt ein und dann schlafe ich und dann wache ich auf und dann bin ich wach. So war es aber, oder so ist es aber anscheinend nicht, denn da gibt es ja mehrere.
Mehrere Schlafphasen?
Ja, mittlerweile kenne ich auch zumindest zwei Schlafphasen beim Namen, also zum einen die REM-Schlafphase, also Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung auf Deutsch, Schlafphase und den Tiefschlaf, aber es gibt noch wesentlich mehr. Insgesamt sind es, meine ich, 7 Stück.
Das weiß man jetzt seit über 70 Jahren, dass der Schlaf nicht ein gleichförmiger Zustand ist, sondern wir haben den leichten Schlaf zu Beginn der Nacht. Dann wechseln wir in den mitteltiefen und in den tiefen Schlaf. Das heißt, die Gehirnstromwellen werden immer langsamer. Und nach oder alle 70, 80 Minuten, 90 Minuten wechseln wir in den REM-Schlaf. Das ist der Rapid Eye Movement Schlaf, der Schlaf der schnellen Augenbewegungen, in dem wir meistens auch träumen. Und das ist ein hochaktiver Gehirnzustand. Alle dachten Schlaf, Entspannung, passiv, ruhig, der Bruder des Todes etc. Und es ist in Wirklichkeit so, dass wir zwar natürlich einschlafen, immer ruhiger, immer passiver, inaktiver werden und dass alle 90 Minuten es so ist, als würden sie wirklich in den vierten Gang schalten. Im Gehirn, das Gehirn ist fast so aktiv wie im Wachzustand. Das Herz schlägt schneller, die Atmung geht schneller und viele Vorgänge im sind auf einmal wieder beschleunigt oder sie wie im Wachzustand. Dann kommt wieder eine Ruhephase und nach 90 Minuten wieder diese Aktivitätsphase. Also Schlaf ist ein Wechsel von eher inaktiven und aktiven Zuständen. Wir als Menschen haben natürlich immer die bewusste Absicht, schlafen zu gehen. Also wir entscheiden uns dafür, wenn was spannend ist, machen wir nichts. Wir schlafen alle im Liegen, das war nicht immer so. Im Mittelalter haben viele Leute im Sitzen geschlafen, weil sie Angst hatten, dass ihnen da ein Teufel in den Mund reinfliegt oder irgendein böser Geist. Also wir haben mehr oder weniger gute Betten im Liegen. Wenn wir die Augen zumachen, verändern sich schon was im Gehirn. Also wir haben dann einen Alpha-Rhythmus, das ist das entspannte Wachsein. Das Wegfallen des visuellen Inputs, das geht auch tagsüber, hieße Alpha-Rhythmus. Und das ist schon sehr entspannt. Die Augen fangen an zu rollen, der Puls wird langsamer, die Atmung wird langsamer. Und es passieren auch noch viele andere Dinge im Körper. Wir können am besten schlafen, wenn die Körpertemperatur runtergeht, wenn kein Cortisol, kein Stresshormon vorhanden ist und wenn es dunkel wird. Wir sind tagaktive Tiere, also die Dunkelheit ist eine wichtige Voraussetzung. Und dann kommt noch dieses Runterregulieren im Organismus. Das passiert im Tiefschlaf noch viel mehr. Wir verlieren das Bewusstsein. Das ist auch die schöne Frage, wo gehen wir dann hin? Wir bleiben natürlich bei uns, aber vor 200 Jahren haben sich die Philosophen oder die Theologen noch gefragt, wo geht die Seele hin? Wo die bleibt? Wir bleiben natürlich bei uns. Wir sind auch jederzeit wieder innerhalb von Sekunden da, aber jetzt, wenn wir im Schlaf sind, haben wir kein Bewusstsein. Und dann kommen wieder diese aktiven Zustände und gegen Morgen geht die Körpertemperatur hoch, geht das Cortisol, das Stresshormon hoch und das Melatonin geht runter, weil es hell wird und da ist unser Schlaf eingebettet und es vollziehen. Also es ist, früher dachte man, Schlaf ist einfach das Gegenteil von Wachen, also so erster Gang oder Leerlauf. Ist es nicht, ja, es passieren ganz viele komplexe Zustände oder komplexe Vorgänge, die in einem sehr feinen Wechselspiel miteinander stehen.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen ausdifferenziert, worüber wir am Anfang ja schon gesprochen haben. Ja, wir treten in einen entspannten Zustand ein, aber wir bleiben nicht dabei, bis wir wieder aufwachen. Aber dass es so viele Phasen sind, hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
Ich war völlig baff, als ich das gehört habe und als ich das verstanden habe, dass Schlaf ja eigentlich, also er sagt ja, Schlaf ist ein Wechselspiel von Zuständen und das heißt, wir bewegen uns dorthin. Wir, also auch wenn nicht aktiv, aber unser Körper macht das, dass wir verschiedene Rhythmen haben an Gehirnwellen zum Beispiel. Augen zumachen, schon anderer Rhythmus im Gehirn, viel entspannter, der Alpha-Rhythmus als Augen auf.
Da, also dass das schon so einen krassen Unterschied macht, das macht mich jetzt auch ein bisschen sprachlos.
Aber ist ja eigentlich aus meiner täglichen Erfahrung auch logisch, dass wenn ich mich entspannen will und irgendwo hinsetze oder lege und ich wirklich mal Ruhe brauche, dann macht man automatisch mal die Augen zu.
Ja, das stimmt schon. Ich habe es nur einfach immer so betrachtet, als ich schalte wenigstens mal einen Sinneseindruck aus. Ich meine, das hat er auch erklärt, aber
anscheinend hat das ja dann auch wirklich eine Wirkung im Gehirn und es ist nicht nur die Einbildung davon, sondern unser Gehirn wechselt in einen anderen Modus.
Ja, sehr spannend. Vor allen Dingen, was ich auch sehr spannend fand, war, was er gesagt hat, dass das Träumen ein höchst aktiver Gehirnzustand sei.
In dieser REM-Schlafphase? Mhm. Denn das ist wirklich fast wie Wachsein.
Ja, ich finde, das kann man auch super gut an den eigenen Haustieren beobachten.
Ja, aber lass uns dazu gleich nochmal zu sprechen kommen. Was ich davor nochmal klären wollte, ist das mit dem im Sitzen schlafen, weil der Teufel sonst kommt.
Das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört mit dem Teufel. Ich habe nur mal bei, keine Ahnung, wenn man so im Freilichtmuseum unterwegs ist oder sowas, da gibt es ja immer so ultra kurze Betten und da kann man lernen, dass die Menschen früher im Sitzen geschlafen haben. Ich dachte nur, das machen die quasi oder haben sie gemacht sozusagen aus Ressourcenmangel. Weil wenn ich ein kürzeres Bett habe, brauche ich weniger Holz, weniger.
Ich habe gedacht, die waren einfach kürzer. Ich habe gedacht, die Menschen, also als Kind habe ich gedacht, die Menschen waren damals einfach nicht länger als 1,30.
Die waren auch tatsächlich viel kleiner, als wir jetzt sind. Aber nicht so klein.
Aber halt nicht so klein, ja.
Genau. Es waren nicht alle irgendwie dann plötzlich kleinwüchsige Menschen, aber.
Aber was ein verrückter Glaube oder wie verrückt das erscheint, dass man sich in so eine vermeintlich unbequeme Position begibt, weil man Angst davor hat, dass der Teufel kommt.
Es gibt bestimmt noch ganz andere Ammenmärchen, die rund um den Schlaf existieren, außerhalb von dieser Geschichte.
Ich habe dich ja gerade noch gebremst beim Träumen im REM-Schlaf, denn dazu hat Professor Dr. Riemann mir auch noch was erzählt.
Also im REM-Schlaf ist das Gehirn natürlich ganz nah am Wachzustand, also der Funktionsmodus ist so wie im Wachen, während im Tiefschlaf sind die Wellen extrem langsam, was auch bedeutet, da kann eigentlich keine Information verarbeitet werden oder da spiegelt das wieder letztendlich. Das ist auch dieses, wenn man schläft und sagt, ah, ich habe tief und traumlos geschlafen, das ist der Tiefschlaf. Und im REM-Schlaf ist das Hirn sehr aktiv und produziert seinen eigenen Film. Das macht es ja ganz so faszinierend. Ich glaube, jeder, der oder wir Menschen träumen alle und man erlebt ja fantastische Geschichten, die häufig alles auch schlagen können, was man im Fernsehen so sieht letztendlich. Und das bleibt dann natürlich im Gedächtnis auch haften, gerade dann am frühen Morgen, wenn dann der Wecker läutet, also wenn jetzt nah an der REM-Schlafphase ist, dann können wir das erinnern natürlich auch. Ja, wobei das mit dem Träumen schon sehr faszinierend. Das fasziniert mich, weil man doch sich, also wahrscheinlich die meisten Träume sind wahrscheinlich eher relativ langweilig. Wir erinnern ja nur ganz wenig von, also stellen Sie sich vor, Sie haben wirklich 4 Träume in der Nacht oder 5. Wie viel erinnert man? Einen maximal. Und wenn Sie ein guter Traumerinnerer sind, einen jeden Morgen. Aber das ist halt ein Viertel von all dem, was passiert. Und die Frage ist natürlich auch, vielleicht ist es auch gut so, vielleicht passieren da Dinge der Verarbeitung, die muss man nicht wissen, die muss man bewusst nicht wissen, aber es passieren trotzdem ganz wichtige psychologische, emotionale Prozesse. Aber die Träume können natürlich manchmal so fantasievoll oder so bizarr sein, sie können auch erschreckend sein, ist auch nicht, Albträume sind unangenehm, aber also ich finde es ein faszinierendes Thema.
Freisprecher. Der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen. Auf pH 88,4.
Ihr hört den Freisprecher auf pH 88,4. Hier im Studio sitzen Jan und Leon, das bin ich. Und wir reden über das Thema Schlafen. Gerade haben wir unseren Experten gehört, der uns ein bisschen was zum REM-Schlaf und zum Träumen erzählt hat. Und ich habe jetzt mal eine kurze Frage an alle da draußen und auch an dich, Jan. Gehört ihr zu den Menschen, die sich an ihre Träume erinnern oder die jede Nacht irgendwie so eine Black Hole Phase haben, wo einfach nichts für sie passiert?
Also ich habe jede Nacht mindestens ein, manchmal auch 2 Träume, an die ich mich erinnere, wenn auch nicht im Kompletten, aber so einzelne Szenen daraus. Also heute Nacht habe ich zum Beispiel geträumt, dass ich zusammen mit meiner Freundin eine Aufgabe, so eine Checkliste mit so ganz vielen kleinen To-Dos erledigen müsste und da aber ganz absurde Sachen drauf standen. Also sowas wie eine Treppe im Handstand runterlaufen. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir versagt und alles ist schiefgegangen und die Welt würde wahrscheinlich in der Traumwelt dann auch untergehen. Und einen Traum die Nacht erinnere ich auf jeden Fall, manchmal sogar mehr.
So geht's mir auch. Also mindestens direkt nach dem Aufwachen erinnere ich mich, an was ich geträumt habe. Heute Nacht war es auch was total Obskures. Irgendwie, nein, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, immer nur so Bruchstück habe und dann ist quasi dieses Kohärente sofort für mich verloren. Ich weiß nur, ich habe etwas geträumt. Ich müsste es wahrscheinlich direkt nach dem Aufwachen aufschreiben.
Oder in ein Diktiergerät sprechen.
Oder so.
Aber ich finde es spannend, dass es Menschen gibt, die sich da gar nicht dran erinnern können. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wie das ist.
Ich mir auch nicht.
Zu träumen, also man träumt ja schon, aber zu denken, man träume nicht.
Ich fände es jetzt für mich, der ich jetzt halt weiß, wie das ist, wie meine Träume sind, auch total schade, dass ich, wenn ich das nicht sozusagen ein bisschen bewusster erleben könnte.
Es ist ja auch ein ganz toller Zustand, in dem man da ist, weil auf einmal Sachen funktionieren, die nie funktioniert haben, die auch nie funktionieren werden. Aber unser Geist im Schlaf, unser Gehirn, fabriziert uns eine Welt, in der wir nur dort sein können.
Es soll ja auch Menschen geben, die aktiv ihre Träume beeinflussen können.
Das kann ich auch, aber nur manchmal.
Ich auch nur manchmal.
Also wenn es so ist, dass ich merke, dass ich träume, kann ich mir dann auch Sachen vornehmen, die ich im Traum machen möchte.
Oder
so. Also das ist bei mir besonders in emotionalen Träumen so, dass ich dann die Träume auch mitsteuern kann. Wenn das jetzt ist, ich gehe eine Straße runter und da soll ich einen Handstand machen, das ist wahrscheinlich nicht, geht mir nicht nah genug, dass ich da dann denke, ja, jetzt müsste ich hier aber mal einschreiten.
Bei mir geht es manchmal so weit, dass ich mich aktiv aus einem Albtraum aufwecken kann. Also, dass ich quasi in einem Albtraum denke so, oh, das ist ein schlechter Traum, hier muss ich mal raus und dann wecke ich mich und werde wach.
Ich habe vor der während dem Interview den Professor Dr. Riemann auch gefragt, wie das denn ist, wenn man nur eine Tiefschlafphase hat und dann daraus geweckt wird, wie das denn so ist, ob das dann, also eine ganz lange Tiefschlafphase ohne REM-Schlaf, ob man dann auch genauso erholt wäre. Und dann hat er gemeint, die Frage kriegt er öfter gestellt von Leuten, die ihren Schlaf optimieren möchten. Also die sagen, diese ganze Zeitverschwendung mit Schlafen, ich könnte viel produktiver sein. Ich würde gerne lieber nur 4 Stunden am Tag schlafen statt 8. Und da gibt es Techniken, aber er sagt, das ist alles zu einem hohen Preis erkauft. die Zeit, die man dann mehr wach ist, sehnt man sich, wenn auch nicht aktiv, aber der Körper ins Bett, weil man einfach überhaupt nicht leistungsfähig ist. Er hat dann auch mal ein Experiment begleitet von einem Studierenden, der darüber einen Bericht geschrieben hat, der immer alle paar Stunden nur 15 Minuten geschlafen hat. Und dann kam auch am Ende wirklich raus, dass er, klar hat er irgendwie sein Schlafziel für den Tag dann erreicht, aber er hat sich einfach immer kacke gefühlt.
Ich glaube, das sind so Auswüchse einer leistungsorientierten Weltanschauung, die, ja.
Ich bleib lieber bei meiner Ich-Zeit, muss ich sagen, die ich am Anfang angesprochen habe. Schlaf ist Zeit für mich, die ich brauche, um mich zu erholen.
Das ist ja auch ein gewisser Luxus, schon klar. Vor allen Dingen, wenn man das aus einer Leistungsperspektive raus betrachtet oder vielleicht jetzt. Aber selbst wenn ich das aus einer voll egozentrischen Sichtweise betrachten würde, mit, ja, das ist jetzt deine Ich-Zeit, aber hey, du als Individuum, du könntest für die Gesellschaft viel mehr leisten. Es gibt ja zum Beispiel Gesellschaften wie die in Japan, bei die sehen Schlafen bei der Arbeit als Geschenk an die Gesellschaft oder auch an das Arbeitsteam, weil sie anerkennen, dass Schlaf dich produktiver macht.
Wichtig. Also, ich glaube, wir kennen es alle und wir haben dazu jetzt auch genug gesagt, aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich habe vor der Sendung eine Umfrage gemacht, gerade via WhatsApp. Das heißt, ich habe Leute angeschrieben, die ich besser kenne, die ich flüchtiger kenne, und habe die gebeten, mir Sprachnachrichten zu schicken zu der Frage, wo gehen wir hin, wenn wir schlafen? Und ich habe zwei verschiedene Arten von Antworten bekommen. Die eine geht mehr so in die Richtung, was passiert mit unserem Geist? Und die andere mehr so in die Richtung, an welchem Ort schlafen wir? Und jetzt hören wir mal rein, was die Leute denn denken, was mit ihrem Geist passiert.
Oft befinde ich mich in meinen Träumen an einem finsteren Ort oder an finsteren Orten, an denen auch oft Gewalt passiert.
Mitten in der Nacht, manchmal merke ich es, manchmal nicht, wechselt meine Seele die Ebene. Ich bin dann mit der Seele auf der sogenannten Seelenebene und kann wahrnehmen, was dort von mir erwartet wird oder was an mich herangetragen wird.
Ich glaube, das ist abhängig davon, in welcher Lebenssituation wir uns gerade befinden und was wir an dem Tag erlebt haben oder was wir am kommenden Tag erleben werden.
Wenn ich schlafe, bin ich an einem Ort, wo ich allein sein kann, ohne jemals einsam zu sein.
Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich irgendwo hingehe. Ich bin irgendwo immer an einem Ort bestimmt, aber ich habe keine Idee davon, dass ich da irgendwo hingehe. Also ich habe keinen bestimmten Weg, den ich anschlage.
Dann geht unser Unterbewusstsein vielleicht irgendwo hin, wo der Körper das tagsüber nicht kann oder noch nicht kann. Der Körper kriegt so langsam währenddessen eine Auszeit. Der Kopf und die Gedanken unterziehen sich zu einer kleinen Wäsche.
Alles Antworten auf die Frage, wo gehen wir hin, wenn wir schlafen? Und das waren jetzt alles Antworten, die sich mit dem Geist beschäftigt haben. Und ich muss sagen, irgendwie konnte ich mich da auch in jeder wiederfinden.
Ja, so ein kleines bisschen in jeder Antwort, ja.
Also auch wenn das mit dem, ich trete in Kontakt mit meiner Seele, erstmal sehr absurd klingt, aber ich meine, woher wissen wir, dass es nicht so ist, dass wir in Kontakt mit unserer Seele treten? Wir können ja Träume nicht aufzeichnen.
Das wäre eigentlich mal voll toll.
Ich fände es schwierig, Träume aufzuzeichnen. Das würde bedeuten, dass wir Gedanken lesen können. Und ich möchte nicht, dass jemand meine Gedanken lesen kann. Ich möchte auch nicht die Gedanken von anderen Menschen lesen. Ich habe aber ja auch andere Antworten bekommen, wie ich gerade angekündigt habe, und die gehen mehr so um die Ortschaft des Schlafes.
Ich würde sagen, dass wir ja gar nirgendwo hingehen, wenn wir schlafen. Also ich persönlich jetzt zumindest nicht. Ich schlafwandle ja nicht.
Ins Bett.
Das sollte idealerweise das Bett sein oder ein Ort, an dem wir uns sehr wohlfühlen und gut entspannen können. Bei mir ist das leider so, dass ich fast überall einschlafen kann. Und das ist auf der einen Seite sehr praktisch. Auf der anderen Seite ist es manchmal sehr, sehr unpraktisch, wenn man zum Beispiel im Zug versucht, ein Buch zu lesen und dabei ständig einnickt.
Ich schlafe in meinem Bett. Am besten schlafe ich, wenn das Zimmer abgedunkelt ist.
So geht's mir auch. Ich schlafe am liebsten in meinem Bett und am besten schlafe ich, wenn es dunkel ist. Und es geht bei mir so weit, dass ich eigentlich immer eine Schlafmaske trage, einfach weil ich mich an dieses Gefühl so gewöhnt habe, dass die auf meinen Augen liegt und das beruhigt mich einfach. Egal, ob es schon dunkel ist oder nicht.
Ich nehme die Schlafmaske nur, wenn ich nicht zu Hause schlafe und es ungewohnt hell ist. Also ich mag es ganz gerne mit dem Tageslicht also wenn das Tageslicht weggeht, also zur Ruhe zu kommen und einzuschlafen und wenn das Tageslicht wieder kommt, auch wieder aktiv zu werden.
Also
und
dann so im Winter, so um 4:30 nachmittags.
Im Extremfall. Nein, das so extrem natürlich nicht. Aber ich will damit sagen, ich lasse mein Fenster unverdunkelt am liebsten.
Dann wäre ich einfach jeden Morgen im Sommer um 5 Uhr wach. Ich könnte das nicht.
Ja, das hat den Nachteil im Sommer. Aber
gut, im Winter kann man dann mal bis 9 ausschlafen.
Ja, wenn man kann.
Wenn man nicht am Abend vorher getrunken hat. Dann kann man nämlich nicht, haben wir vorher gelernt.
Oder früh aufstehen muss, das ist ja noch so ein Problem.
Ja, was aber wichtig ist, was du gerade gesagt hattest, wie der Raum gestaltet ist. Und da gibt es auch vom Professor Dr. Riemann eine Empfehlung.
Also was man vermeiden sollte, wäre ein Schlafzimmer, in dem ganz, also eine Bettstatt, wo ganz offensichtlich mir sozusagen, wo viele Signale sind, die sagen, was man noch tun soll. Also wenn Sie da einen Computer stehen haben und da brennt noch ein Standby-Licht und Sie schreiben die Diplomarbeit oder Master, dann das wären so unbewusste Reize. Also das Schlafzimmer sollte oder die Bettstatt sollte so gestaltet sein, die sollte einen nicht permanent vor Augen führen, was man machen muss. Ja, also insofern, das hängt aber natürlich davon ab, viele Studierende haben mal ein Zimmer oder da ist es schon mal ein bisschen schwieriger, wie man das gestalten kann. Aber es sollte so gestalten, dass einem nicht permanent ins Auge springt, was man tun soll. Es sollte nicht zu warm, nicht zu kalt sein. Ich meine auch mal gelesen zu haben, wobei das ist wirklich wenig beforscht, dass die meisten Menschen das Bett so stehen haben, dass man den Eingang sieht. Also dass der Eingang nicht hinterm Bett ist. Das mag vielleicht ein Schutzmechanismus sein aus Urzeiten, dass man sich nicht zur Ruhe begibt in einer Position, wo man das Gefühl hat, ich habe keinen Überblick, was hier läuft. Ja, also vielleicht Blick auf die Tür. Aber da, ich meine, das ist ja heutzutage nicht mehr ein Thema, dass man Angst vor Einbrechern haben müsste oder vor Wölfen, die einen dann nachts fressen. Also ich glaube, da sollte man das so machen, wie man sich einfach wohlfühlt.
Wo steht dein Bett? Guckst du zur Tür? Also ist dein Bett so ausgerichtet, dass dein Blick als erstes zur Tür gehen könnte?
Lustigerweise ja.
Bei mir auch. Ich glaube, es wird auch nie anders sein. Das ist für mich aber auch so ein optisches Ding, dass wenn das Bett im Raum so steht, dass es von der Tür weg ist, dann wäre ja das Kopfende in die Raummitte rein und dann ist das so ein harter Cut irgendwie. Und wenn man nicht so ein großes Zimmer hat, dann habe ich das Gefühl, man verliert so einfach optisch ganz viel vom Zimmer.
Ja, mir geht es auch zusätzlich so, mein Bett steht quasi an zwei Wänden. Kopfende und die Seite und dann liege ich auch ganz gerne mit dem Gesicht zur Wand. Also ich habe dann gern irgendwie so eine Nische für mich.
Ehrlich, ich liege nie gerne mit dem Gesicht zur Wand. Ich schlafe am liebsten auf einer Seite, die offen ist, weil man dann auch mal so ein Bein raushängen lassen kann und so.
Nee, das wird ja kalt, wenn es unter der Decke rauskommt.
Ja, aber manchmal ist auch einfach sehr heiß unter der Decke und dann muss man sich ein bisschen abkühlen. Aber man will auch nicht die ganze Decke wegmachen und dann streckt man nur so ein Bein raus.
Wie auch immer ihr das da draußen macht, macht's einfach so, wie ihr gut schlafen könnt.
Zum gut schlafen habe ich auch immer gedacht, ich schlafe besser, wenn meine Freundin mit im Bett ist. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass ich dann besser einschlafe auf jeden Fall. Mit dem Durchschlafen bin ich mir nicht so sicher. Wie ist das denn bei dir?
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Also ich meine auch, ich schlafe besser ein, wenn wir nebeneinander liegen oder halt man noch kuschelt quasi zum Einschlafen, aber ich schlafe jetzt sehr viel besser, wo unsere Betten in getrennten Räumen sind. Also vorher hatten wir den Luxus einfach nicht, aber ja, es liegt natürlich auch daran, dass ich ein Schnarcher bin, das heißt,
deine Freundin schläft jetzt auch besser.
Wir schlafen beide besser. Es hat so ein bisschen was von Schlaffolter, wenn ich einschlafe, dabei schnarche, dabei geweckt werde. ja, und so weiter. Ne?
Ich kenne das. Also nicht mit dem Schnarchen, aber dass Menschen schnarchen, die man dann immer wieder weckt.
Ja, und. Das
ist für beide Seiten unangenehm.
Ja, oder wenn einer nachts unruhig ist oder so mal aufs Klo geht, man stört sich einfach nicht so viel gegenseitig.
Ja, Professor Dr. Riemann hat auch, das können wir als Abschluss vielleicht nochmal hören, dazu mir was mit auf den Weg gegeben. Und ich glaube, das ist für viele Menschen wichtig da draußen, die mit Partner oder Partnerin zusammen in einem Bett schlafen.
Also das hat wahrscheinlich zuerst mal einen sehr positiven Einfluss, wenn man frisch verliebt ist. Die Geborgenheit, das ist ja ein sehr schönes Moment. Das Interessante ist aber, man hat wirklich mal Paare untersucht, wenn sie zusammenschlafen und nicht zusammenschlafen. Man schläft wahrscheinlich ein bisschen besser, wenn man alleine schläft. Ja, weil klar, es sind andere Geräusche, die Matratze bewegt sich. Und ganz problematisch wird es, wenn ein Partner schnarcht. Dann kann es richtige Probleme geben.
So wie wir es gerade gehört haben. Leon, wir haben noch 30 Sekunden und ich glaube, wir müssen uns jetzt verabschieden. Mein Name ist Jan, ihr hört den Freisprecher auf PH 88,4 und ich sage ciao, schlaft gut.
Ja, ich sage auch tschüss und ja, gute Nacht.